Servus und ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Das ist unsere Inaugural Season sozusagen, das hatten die Vegas Golden Knights ja damals auch schon gemacht und für uns heißt das heute Puck Drop der ersten Ausgabe und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine bin beim ersten Face-Off, denn an meiner Seite ist für diesen Podcast Stefan Usdorf. Grüß dich Stefan.
Hallo Ruppi, servus.
Stefan, du bist NHL erfahren, nicht nur, dass du, ich glaube, gefühlt jedes Spiel verfolgst, du hast selber in der NHL gespielt, 1992 gedraftet worden, dann 95 bis 97 bei den Washington Capitals gespielt und du bist auch gerade in den USA. Wo genau bist du denn gerade?
Ich bin bei mir zu Hause in Ohio, ich lebe in einem kleinen Ort in Waynesville, Ohio, das ist ungefähr eine Stunde außerhalb von Cincinnati und Columbus und da bewege ich mich im Augenblick.
Also auch geografisch mittendrin, statt nur dabei sozusagen. Schön, dass du mit dabei bist, auf jeden Fall. Schlagschuss der Name. Ich hoffe natürlich auf sehr viele schlagfertige Kommentare von dir. Ich weiß gar nicht, besserer Schlagschuss oder besser schlagfertig bei dir, Stefan?
Auf jeden Fall schlagfertig. Also
schießen. Okay.
Je älter ich geworden bin, desto schlechter war es mit dem Schießen.
Ja. Okay. Lass uns einsteigen mit dem, was heute Nacht passiert ist, denn es gibt eine neue Franchise und zwar in Utah für 1,2 Milliarden US-Dollar gekauft und die Mannschaft der Arizona Coyotes wird künftig dort spielen. Das war ein ganz schöner Hammer. Was glaubst du, wird Hockey in Utah funktionieren?
Bin ich überzeugt von, vor allem mit so einem Besitzer, der da dazukommt, weil wenn Besitzer dieser Sorte dazukommen jetzt und so viel Geld investieren, wie Ryan Smith das jetzt investiert hat, ich meine, wir reden über 1,2 Milliarden Dollar, die er bezahlt hat dafür, dann wird er auch sicher gehen, dass es funktioniert. Ich habe selber früher in Utah gespielt, gegen Salt Lake City in der IHL. Ich habe die Olympischen Spiele in Salt Lake City gespielt. Das ist eine hervorragende Stadt. Ich bin fest davon überzeugt, dass die NHL-Mannschaft dort riesen Erfolg haben wird. Ich glaube, sie haben innerhalb der ersten 2 Minuten oder so 6.000 Dauerkarten verkauft, nachdem das öffentlich wurde. Also ich gehe davon aus, dass das ein Riesenerfolg wird. Auch wenn man sich die Vergangenheit der letzten paar Expansion-Teams anschaut, ob das jetzt Seattle war und Las Vegas gewesen sind, das hat ja auch von vornherein funktioniert. Er bekommt eine Mannschaft, die schon steht. Also es ist jetzt nicht ein Expansion-Team, sondern eine Mannschaft, die umzieht praktisch. Die Arizona Coyotes werden komplett dorthin ziehen. Er hat eine hervorragende Mannschaft schon, was die Zukunft angeht. Junge Truppe, unglaublich viele Draftpicks für die nächsten paar Jahre. Also da kann man wirklich was aufbauen.
Und die Fans scheinen das auch schon anzunehmen, bevor es überhaupt einen Namen gibt. Du hast die Zahl schon genannt. 6.000 Dauerkarten in den ersten 2 Stunden tatsächlich. Mittlerweile sind schon über 11.000 Dauerkarten, die da angefragt wurden. Das ist natürlich schon unfassbar. Man muss es einfach so sagen. In Sachen Name, da haben wir immer sehr viel gerätselt. Also bei den Golden Knights schon, beim Seattle Kraken ja genauso. Also die ersten Namen wurden tatsächlich auch schon geschützt, also urheberrechtlich geschützt. Darunter Utah Hockey Club, Utah Blizzard, Utah Fury und Utah Venom. Mhm. Was würdest du denn sagen? Was wäre so dein Favorit?
Also von denen gar keiner, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also da gefällt mir vielleicht der Utah Blizzard noch am besten. Ich finde es auch interessant, dass die Mannschaft Utah genannt werden würde und nicht Salt Lake, also dass sie nach dem Staat benannt wird und nicht der Stadt. Aber da sind jetzt ein Haufen Fachleute mit am Werk, die sich mit Sicherheit was Gutes einfallen lassen, die da kreativ genug sind, um sich einen guten Namen, gute Farben, ein gutes Logo, alle diese Dinge auszusuchen.
Dafür wollen sie sich auch sehr, sehr viel Zeit lassen. Also das haben die Owner Group, also die Besitzer schon angekündigt, dass da nicht gehudelt wird. Das will man sich ganz in Ruhe auch anschauen, um dann auch den richtigen Namen zu finden. Man hat auch gar nicht ausgeschlossen, ob man wirklich nur mit Utah auf der Brust dann auch in die Saison starten will. Also da bin ich echt gespannt, was passiert. Utah ist ja auch als Bundesstaat der Beehive State. Deswegen viele Fans gehen auch davon aus, dass es was ganz was anderes sein könnte, was wie Utah Hive oder Stingers oder irgendwas in der Richtung, hätte natürlich auch wieder so eine Connection zum Bundesstaat.
Ja, das würde auch funktionieren. Wie gesagt, Ryan Smith kommt aus dem Entertainment-Bereich, Wie du gesagt hast, die werden sich viel Zeit lassen dafür, die werden Marktforschung betreiben, die werden sich Gedanken machen, die werden die richtigen Leute anstellen, die dann mit der richtigen Namens- und Farbkombination, Logo, alle diese Dinge dann kommt. Ich kann mich erinnern, als ich Seattle Kraken gehört habe, beim ersten Mal habe ich mir auch gedacht, das ist ja unmöglich. Dann habe ich die Farben gesehen, habe mir gedacht, das funktioniert nie. Und inzwischen muss ich sagen, finde ich das auch ein schönes Trikot, ein guter Name und die Leute haben es auch angenommen. Also da mache ich mir keine großen Sorgen, dass da was Interessantes auf uns zukommt.
Das denke ich auch. Also gerade wenn man sich die letzten zwei, du hattest das schon gesagt, anschaut, Vegas für mich bis heute das beste Entertainment in der National Hockey League und Seattle für mich die schönste Halle und auch mit allem, was dazugehört. Also man macht sich da schon viel Gedanken aus Sicht der NHL. Jetzt ist es nur so, dass die Liga offiziell nicht von dem Umzug spricht, sondern von einer neuen Franchise, denn die Franchise der Arizona Coyotes, die ist nur inaktiv geworden. Man behält sich also sozusagen offen, dass man nochmal zurückkehrt bei der nächsten Liga-Expansion, also sollte man erhöhen auf 33 Teams. Hand aufs Herz, es gab ja doch das eine oder andere Problem in Arizona. Glaubst du, dass die NHL jemals wieder in den Bundesstaat zurückkehren wird?
Da bin ich fest überzeugt von, dass die NHL nach Arizona zurückkehrt. Dafür wollen auch viel zu viele Spieler in Arizona spielen. Ich meine, was die Lebensqualität angeht, ich meine, wer spielt nicht gerne Eishockey in der NHL, in einem Bundesstaat, wo er tagtäglich mit kurzen Hosen zum Arbeiten fahren kann? Es gibt keine Steuer, keine Bundessteuer dort. Arizona ist ein State-Free-Tax. Das heißt, dass die Spieler dort technisch auch mehr Geld verdienen als in anderen Bundesstaaten. Also es sind alles Dinge, die Hallenproblematik muss gelöst werden, ganz klar. Also wie gesagt, ohne eine neue Halle, eine neue Mehrzweckhalle, die da hinkommt, da wird nichts passieren. So wie es jetzt war, konnte es nicht weitergehen. Du kannst nicht in der NHL spielen vor 5000 Leuten in der College-Halle. Das geht einfach nicht. Das ist Revenue Sharing, die Vermarktung, alles ist einfach nicht möglich, was da los war. Das ist schlimm genug, dass das 2 Jahre lang jetzt so war oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt, wenn die Problematik dort gelöst wird, wird es die Arizona Coyotes in 3, 4 Jahren auch wieder geben, wenn eine neue Halle entsteht. Bin ich fest davon überzeugt.
Erste Pläne für so einen District mit Halle und drum und dran, den gibt es ja tatsächlich auch schon. Sieht zumindest auf dem Papier auch vielversprechend aus. Die Frage ist halt, kommt es dann auch? Ich meine, die haben in den letzten Jahren so lange rumgetan, verschiedene Standorte ausgelotet, dann wieder Pläne verworfen, auch in der ursprünglichen Halle, wo sie ja vor der jetzigen, also vor der Mallet Arena gespielt hatten. Da hatten sie ja, soweit ich weiß, auch noch ein Angebot abgelehnt. Also das zieht sich ja irgendwie wie Kaugummi bei den Arizona Coyotes. Und trotzdem gab es jetzt einen ganz emotionalen Abschied sozusagen, haben nochmal einen Whiteout gemacht, dafür sind sie ja bekannt. Also alle in Weiß gekommen, das war ja sonst in den Playoffs immer die Tradition, gab Tränen zum Abschied. Also ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergehen wird und vor allen Dingen, wann es da weitergehen wird. Denn auch so eine Halle, die ist selbst in den USA nicht bis morgen gebaut.
Nein, und ohne jetzt, ich will mich nicht zu kritisch äußern, weil ich natürlich viele Umstände nicht kenne, aber ich weiß auch nicht, ob die Besitzergruppe die richtige Gruppe für die NHL ist. Es gibt Gerüchte inzwischen, dass die Arizona Coyotes ihre Hotels im Voraus bezahlen mussten jetzt, weil Rechnungen nicht bezahlt worden sind, alle solche Dinge. Das sieht nicht gut aus. Das sieht die NHL nicht gerne. Gary Bettman macht sich da mit Sicherheit seine Gedanken drüber. Und Arizona, Eishockey, NHL, das würde funktionieren. Funktioniert es mit diesem Besitzer? Das kann ich, weiß ich nicht. Wage ich im Augenblick zu bezweifeln, aber das ist natürlich nur Sachen, die wir von außen die kennen. Die wirklichen Hintergrundinformationen haben wir nicht.
Und wir hören auch direkt passend, dein Hund hat sich beim Thema Coyotes auch schon eingeschaltet. Also passenderen Kommentar kann man nicht abgeben in diesem Moment. Lass uns, bevor wir in die Playoffs, in die NHL Stanley Cup Playoffs einsteigen, nochmal auf das Finale der regulären Saison zurückblicken. Also mich hat es auch da emotional nochmal ein bisschen gepackt, dieses Finale mit Philadelphia gegen Washington. Also allein das war ja schon Playoff-Feeling pur, also Washington zur Erklärung, haben beim Stand von 1:1 ein Empty-Net-Tor geschossen, weil Philadelphia den Torhüter gezogen hat, in der Hoffnung, dass da noch was geht. Somit sind auf einen Schlag Philadelphia, Pittsburgh und Detroit ausgeschieden, also drei auf einem Schlag, während Washington jetzt mit dabei ist, damit auch Red Wings-Verteidiger Seider raus. Wie hast du diesen letzten Spieltag und vor allen Dingen auch diese Szene erlebt? Weil es schießen ja durchaus auch Verschwörungstheorien ins Land, wonach John Tortorella, der Trainer der Flyers, den Torhüter gezogen haben soll, obwohl sie rechnerisch schon nicht mehr weiter hätten kommen können. Also auch da wieder kompletter Wahnsinn.
Ja, klar, der Spieltag war unglaublich. Ich war zufälligerweise an dem Tag in Columbus und habe mir Columbus gegen Carolina live angeschaut, aber hab's nur am Telefon verfolgt alles. Dass es natürlich nach 82 Spieltagen zu einer Situation kommt, an dem dann drei Mannschaften auf einmal in einer solchen Situation sind, das ist schon unglaublich, auch was die Spannung angeht für die Fans. Die Verschwörungstheoretiker, die jetzt natürlich da rauskommen, da kann ich nur sagen, also völliger Blödsinn. John Tortorella hat das gemacht, was er tun musste, um den Philadelphia Flyers eine Chance zu geben, in die Playoffs zu kommen. Weil er musste in der regulären Spielzeit gewinnen und musste darauf hoffen, dass die Detroit Red Wings ihr Spiel verlieren und am nächsten Tag die Pittsburgh Penguins ihr Spiel verlieren. Also blieb ihm im Endeffekt gar nichts anderes übrig. Detroit hat den Ausgleich geschossen 4 Sekunden vor Schluss. Ich weiß jetzt die genaue Zeitverschiebung nicht. Wann wusste John Tortorella, dass Detroit den extra Punkt geholt hat, in die Verlängerung geht, so er rein rechnerisch damit raus war. Das sind alles Dinge, soll ich jetzt als Fan erwarten, dass John Tortorella mit dem Handy auf der Bank steht, sieht, dass Detroit den Ausgleich schießt und dann seinen Torhüter wieder reintut, um zu sagen, ja okay, dann ist es mir wurscht. Also da halte ich nichts von. Er hat das gemacht, was für seine Organisation zu dem Zeitpunkt das Richtige war, die einzig richtige Entscheidung, der Versuch, das Spiel zu gewinnen und zu hoffen, dass alles andere für ihn läuft. Natürlich ist es brutal für eine Mannschaft wie Detroit, die letzten zwei Spiele wirklich unglaublich hart gearbeitet hat, gekämpft hat, zweimal hintereinander Sekunden vor Schluss den Ausgleich geschossen hat, um sich selber eine Chance zu geben und dann aus den Playoffs rauszufliegen, weil Washington die Möglichkeit kriegt, beim Stand von 1:1 aufs leere Tor zu schießen. Ja, das tut weh. Was soll man da groß sagen? Auf der anderen Seite sage ich, du hattest 82 Spiele Zeit, um dich in eine bessere Position zu bringen. Das ist nun mal im Sport so. Für die Fans ist es unglaublich gut, unglaublich spannend. Vielleicht für die Fans der Detroit Red Wings jetzt natürlich nicht so toll, aber ich kann mir eigentlich, was den Sport an sich angeht, nichts Besseres vorstellen.
Für die Detroit Red Wings Fans, glaube ich, auch aus dem Schmerz heraus geboren, diese Verschwörungstheorien, die dann aufgekommen sind und hat sicherlich auch ein bisschen was zu tun mit John Tortorella, der sich ja in den letzten Wochen nicht nur mit Spielern angelegt hat, also mit seinen eigenen, sondern auch mit dem einen oder anderen Journalisten. Ich glaube, das war einfach eine explosive Mischung. Er selbst hat es ja selber abgeräumt. Er hat gemeint, als er den Torhüter gezogen hat, wusste er noch nicht, wie es in Detroit steht. Und als dann das Gegentor gefallen ist, hat er es auch mitbekommen. Also ich glaube, das war so nah aneinander, dass er da wirklich nicht allzu viel wirklich hätte Einfluss nehmen können und so schnell hätte reagieren können. Aber es ist, wie es ist. Die Playoffs starten in Kürze und ich glaube, das ist einfach bei dir auch, Stefan, die beste Zeit im Jahr. Du hast, ich glaube, vor 2 Wochen hast du mir erzählt, das ist die Zeit, wo du dich am liebsten in den Keller verbuddelst und da am liebsten jedes Spiel anschaust. Also ich habe schon auch das Gefühl, in der ersten Runde, da ist die volle Euphorie da, das ist mit die schönste Zeit im Jahr.
Das ist mit Abstand die beste Zeit für einen Eishockey-Fan. Wir reden über 4 Spiele an einem Tag. Was mit unfassbarer Intensität, was soll ich mir da Schöneres vorstellen? Ich gehe da wirklich in den Keller und mache meinen Fernseher an, sage zu meiner Frau, stör mich jetzt nicht. Und die sagt, bitte stör du mich nicht in dem Sinne. Geh weg, schau Eishockey an. Und dann, ja, die erste Playoff-Runde ist... Ist unglaublich auch, ich weiß auch nicht, irgendwie hast du da immer das Gefühl, dass da auch dann mit das beste Eishockey gespielt wird. Alle Mannschaften sind gesund, sind noch körperlich auf dem höchsten Level. Du schaust dir die Paarungen an. Das ist ja das Nächste in der NHL aufgrund der Situation mit den Divisionen und alles, da spielen Mannschaften gegeneinander in der ersten Runde. Das könnte genauso gut das Stanley Cup Finale sein. Und deshalb ist das für mich immer, was als Fan angeht, die schönste Zeit.
Es ist ja die beste Zeit des Jahres, das sagen eigentlich alle, die mit Eishockey zu tun haben. Aber kannst du es ja gerade Leuten, die jetzt vielleicht zum ersten Mal was mit Eishockey zu tun haben, die, ja, weiß ich nicht, vielleicht ganz frisch noch dabei sind, noch nicht so viel Unterschied gesehen haben zwischen regulärer Saison und Playoffs. Was bedeutet denn Playoff-Hockey und warum ist Playoff-Hockey was anderes als in der Hauptrunde?
Ja, weil Playoff-Hockey, du hast halt, es ist dieses sogenannte Do or Die. Es gibt halt, wie immer, es gibt, jetzt haue ich wieder die Phrasen raus, aber das ist nun mal so. Es gibt keinen Morgen mehr. Wenn du verlierst, ist deine Saison vorbei. Du hast, und 82 reguläre Saisonspiele ist ja wirklich eine lange Zeit. Du hast das ganze Jahr über investiert, gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen. Und dann mit einer Niederlage könnte alles vorbei sein. Das heißt, dass du nochmal Kräfte entwickelst, Emotionen entwickelst, die du bei Spiel Nummer 59 Anfang Februar nicht hast, weil du da einfach sagst, okay, gut, sicherlich will jedes Spiel gewinnen, alles wunderbar, aber wenn es heute mal nicht so läuft, dann läuft es halt mal nicht so und fertig. Diese Gedanken gibt es in den Playoffs nicht. Da ist jeder Spieler bereit, egal ob das dann ein Nathan MacKinnon, ein Kucherov, ein McDavid, ein Dreiseitel ist, ein Crosby, ist völlig egal, wer das dann ist. Da sind dann alle bereit, an ihr absolutes Limit zu gehen, zu tun, was getan werden muss, um das Spiel zu gewinnen und was dann körperlich und emotional investiert wird von diesen Mannschaften, das springt vom Eis wirklich rüber auf die Ränge. Das kannst du fühlen, das kannst du sehen. Die Emotionen, der Wille, dieser unbedingte Wille, sein Ziel zu erreichen, das merkst du beim Playoff-Eishockey und das springt auf die Leute über und dann hast du im Endeffekt für mich, also klar, sicherlich bin ich da als Eishockey-Fan, aber auch als jemand, der seit 30 Jahren im Eishockey beruflich unterwegs ist, voreingenommen. Aber es gibt für mich nichts Schöneres im Sport als die NHL-Playoffs. Da kommt nichts hin, da kommt auch keine Fußball-Weltmeisterschaft hin oder so. Du hast 2 Monate lang jetzt jeden Tag einen Kampf auf Biegen und Brechen. Es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, jeder, der Eishockey mag und sich Eishockey anschaut, der dann einmal sich mit den Playoffs, mit den NHL Playoffs beschäftigt und sich das anschaut, der sagt, okay, gut, es gibt nichts Besseres.
So ist es. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch jeder, der den Podcast hört, auch ungefragt einfach so unterschreiben. Und die beste Zeit, sie startet schon am Samstag, dann beginnt die erste Runde in den Stanley Cup Playoffs 2024 und wir wollen uns alle 8 Serien, die es jetzt in dieser ersten Runde gibt, zusammen anschauen, die Mannschaft so ein bisschen beleuchten, Stärken, Schwächen rausarbeiten. Wir sind ja im Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz und können jetzt sagen, es ist kein Österreicher dabei. Marco Rossi von den Minnesota Wild hat es nicht in die Playoffs geschafft. Wir haben nur einen Deutschen mit Leon Dreiseitel und den Edmonton Oilers. Der hat dafür wahrscheinlich gleich Top-Favoritenstatus. Und wir haben 4 Schweizer. Roman Jose, Nashville Predators, Kevin Fiala, Los Angeles Kings, Nino Niederreiter, Winnipeg Jets und Pio Sutter von den Vancouver Canucks. Starten aber, würde ich sagen, gleich mal mit dem President's Trophy Winner, also mit der besten Mannschaft aus der Hauptrunde, und das sind die New York Rangers. Die treffen in der ersten Runde auf die Washington Capitals, die, wie wir es ja vorhin schon besprochen haben, gerade so noch reingerutscht sind. Punktgleich mit Detroit, aber aufgrund der Regulation Wins, also der Siege nach 60 Minuten, sind sie ganz knapp noch reingerutscht. Die große Frage, wird es dann so eindeutig, wie es jetzt auf dem Papier steht, Rangers beste Mannschaft und Washington in Anführungszeichen schwächste?
Ja, das ist also vom Papier her mit Sicherheit die Serie für mich, die am klarsten aussieht, wo du dir denkst, ja gut, da kann ja eigentlich gar nichts passieren. Das ist eine Situation, wo du sagst, die Washington Capitals sind wirklich reingerutscht, sage ich jetzt mal, in dem Sinne in die Playoffs, haben gekämpft bis zum Ende des Tages. Die New York Rangers sind die beste Mannschaft. Die Washington Capitals haben zum Beispiel, und das habe ich so vorher auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, die haben eine Tordifferenz von minus 37. Mit einer Tordifferenz von minus 37 in die Playoffs zu kommen, Das habe ich vorher überhaupt noch nie gehört, dass das irgendjemand geschafft hat. Wirklich. Und bin überrascht, was das angeht. Und auch statistisch gesehen, was jetzt ihre Produktion angeht von ihren Top-Spielern. Dylan Strome ist ihr Top-Scorer mit 67 Punkten in 82 Spielen. Ovechkin 65 Punkte in 79 Spielen. Das ist alles nichts Berauschendes. Sie sehen auf dem Papier nicht aus wie eine Playoff-Mannschaft, muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen. Und von daher könnte man davon ausgehen, ja gut, das wird relativ einfach. Aber A sind es die Playoffs, B ist Washington eine Mannschaft, die trotz dieser ganzen Umstände, gegen die jetzt eigentlich auf dem Papier gegen sie sprechen, es in die Playoffs geschafft haben. Das heißt, hier ist irgendwas vorhanden. Ob das mannschaftliche Geschlossenheit ist, ob das Kampfgeist ist, ob das Charlie Lindgren ist, der eine unfassbar gute Saison im Tor gespielt hat für die Washington Capitals. Irgendwas ist hier, was dieser Mannschaft innerhalb ihrer Kabine den Glauben gibt, dass sie dahin gehören, dass sie eine Playoff-Mannschaft sind, dass sie jetzt, wo sie in den Playoffs sind, auch die Chance haben, den Stanley Cup zu gewinnen, weil das ist ja das Nächste. Wenn du dabei bist, dann kannst du auch gewinnen. Und von daher glaube ich, wird das mit Sicherheit nicht so, wie man sich das vorstellt, was diese Serie angeht. Auf der anderen Seite New York Rangers. Panarin spielt eine unglaubliche Saison mit 120 Punkten und was auch wieder zeigt, wie unglaublich stark die NHL dieses Jahr war. Der macht 120 Punkte, 49 Tore und kein Mensch redet über ihn, was den MVP angeht, weil da noch drei sind, die noch verrückter gespielt haben dieses Jahr. Aber die mannschaftliche Ausgeglichenheit der New York Rangers mit Trocheck, Kreider, Adam Fox, Sabanajet, da ist unglaublich viel Qualität vorhanden. Sie haben mit Sicherheit einen der besten Torhüter in der Liga mit Igor Shesterkin. Wenn der heiß läuft, kann sowieso alles passieren. Ich gehe schon davon aus, dass die New York Rangers diese Serie gewinnen werden, aber ich glaube nicht, dass es so einfach wird, wie es auf dem Papier aussieht und sich das jeder vorstellt.
Ja, sie haben ja auch, wenn du die Produktivität der einzelnen Spieler auch aufzählst auf Seiten von Washington, da hat New York alleine 5 Spieler mit über 70 Scorer-Punkten, also die ja. Panarins, Trocheks, Kreiders, Foxes und Sabanajets, also alleine da ja schon unfassbar stark. Ich finde aber auch für mich eines der besten Defensivkorps ligaweit. Also wenn du dir anschaust, ein Adam Fox, richtig geiler Offensivverteidiger, Keandre Miller schaue ich sehr gerne zu, Schneider, Lindgren, Truba ist für mich auch so ein Playoff-Monster und auch in der Tiefe diese Spieler wie Barkley, Goodrow zum Beispiel, Truba, also ganz ehrlich, wenn die Truba train, so wie der hittet, Choo-Choo, sage ich da, wirklich, und sie haben jetzt mit Matt Rampy auch noch eine dazu bekommen, der auch unter die Haut geht, der sehr, sehr hart spielt, der ein ganz unbequemer Spieler ist. Also für mich ist es irgendwie so das Komplettpaket. Also mir fallen auch nicht viele Schwächen ein, jetzt vielleicht abgesehen von den Verletzungen von Hedel und Wheeler, die Rangers wirklich haben. Also ich frage mich, wer die überhaupt stoppen kann.
Ich gebe dir absolut recht, dass das eine Mannschaft ist, wo du wirklich nach den Schwachpunkten eigentlich suchen musst. Aber auf der anderen Seite ist es, ich weiß nicht warum, das ist ein persönliches Gefühl von mir. Ich sehe sie einfach nicht auf dem Level zum Beispiel von Colorado, von Edmonton, von Dallas. Ich glaube, wo diese Mannschaft mit die meisten Probleme bekommen könnte, meiner Meinung nach, obwohl ich dieses Jahr den Osten für schwächer halte als den Westen, sage ich jetzt mal, ist, wenn sie gegen eine Mannschaft spielt, zum Beispiel wie die Florida Panthers, die einfach unglaublich intensiv und körperbetont spielen. Ich weiß nicht, ob die New York Rangers körperlich in der Lage sind, mit der einen oder anderen Mannschaft mitzuhalten. Und für mich ist das auch der einzige Weg, den die Washington Capitals gehen könnten, um diese Serie zu gewinnen, ist, wenn sie einfach erbarmungslos hart gegen den Körper spielen, versuchen Leuten wie Panarin und Trocheck und Adam Fox wirklich jeden Raum, jede Zeit wegzunehmen, jeden Check zu Ende zu fahren. Das ist, glaube ich, das einzige Rezept, was du haben kannst als Washington gegen die New York Rangers, wenn du körperlich versuchst, sie zu dominieren.
Ja, Was auch noch eine Rolle spielen könnte, gerade wenn man sich Washington anschaut, die haben ja eigentlich überhaupt keinen Druck. Haben noch drei verletzte Verteidiger, Sandin, Jansen und Bear sind verletzt. Eigentlich trägt auch nur John Carlson offensiv da irgendwie was mit bei. Haben eine eigentlich schwache Offensive, Rang 28, was die Tore angeht. Sind abhängig von Ovechkin, der bis zum 26. Januar überhaupt nur 8 Tore geschossen hat. Seitdem, das muss man dazu sagen, 23 Treffer. Aber ist es nicht vielleicht sogar deshalb so gefährlich, weil sie seit Wochen im Playoff-Modus schon spielen müssen, um überhaupt reinzukommen in die Playoffs und zum anderen halt im Vergleich zu den Rangers überhaupt keinen Druck verspüren. Also wenn wir uns auch anschauen, Boston Bruins letztes Jahr als President's Trophy-Sieger gleich mal in der ersten Runde raus, das ist schon auch ein Rucksack.
Ja, absolut. Ganz klar. Ich meine, wie gesagt, Washington, die fangen ja alle bei Null an, aber Washington, wie gesagt, sieht ja auch auf die einzigen Leute, die glauben, dass Washington in die Playoffs gehört, eine Chance hat, den Stanley Cup zu gewinnen, die sitzen in der Kabine der Washington Capitals, um ganz ehrlich zu sein. Also sonst glaubt kein Mensch daran. Alle sitzen jetzt da, so wie du und ich, und sagen, aber warum sind die da überhaupt dabei? Wie gesagt, also die gehören da nicht hin, die haben weder die offensive Stärke dazu, die sind defensiv eine der schwächsten Mannschaften der Liga. Warum, weshalb, wieso sind die Washington Capitals überhaupt in den Playoffs? Und wie gesagt, die einzigen Leute, die daran glauben, sitzen dort in der Kabine. Und das macht sie natürlich brandgefährlich, weil, wie du sagst, sie haben keinen Druck. Sie haben natürlich nichts zu verlieren. Und jeder sagt ja, die New York Rangers, President's Trophy, 114 Punkte, 55 Siege, das wird ein Sweep und fertig. Also das ist mit Sicherheit, wird das nicht so einfach, wie sich das alle vorstellen. Und der Vergleich, den du gebracht hast mit Boston letztes Jahr, der ist, glaube ich, sehr, sehr gut, weil da ging es auch nur darum, wie schnell kommen die aus der ersten Runde raus, wie viel Pause haben sie, bevor sie ihren nächsten Gegner kriegen und alle diese Dinge. Also ich glaube nicht, dass New York diesen Fehler machen wird, aber gut, wir werden sehen. Wahrscheinlich reden wir zwei jetzt hier so und dann wären es 4 glatte Spiele und Thema erledigt, aber wer also weiß.
In der regulären Saison war es nicht glatt übrigens, da hieß es 2-2, immer die Heimmannschaft hat gewonnen, also da war es schon mal ausgeglichen, kann man natürlich nicht so leicht vergleichen. Lass uns auf die nächste Serie schauen, Carolina Hurricanes gegen New York Islanders, auch da übrigens 2-2 in der regulären Saison, was diese Serie angeht, klingt ebenbürtig, da gewann übrigens immer das Auswärtsteam ausnahmslos. Und wenn du es jetzt schon von der Tordifferenz der Capitals gerade eben hattest, muss man sich mal die Anzahl der Siege bei den New York Islanders anschauen. Die sind immerhin Dritter geworden in der Metropolitan Division mit, ich traue mich kaum auszusprechen, mit nur 39 Siegen. Mhm. Also das ist ja weniger als die Hälfte Ich bin etwas schockiert, dass so eine Mannschaft sich überhaupt für die Playoffs qualifizieren kann. Aber da hat sich ein bisschen was getan. Patrick Ra hat als Cheftrainer übernommen und die Islanders da wieder in die Spur gebracht. Ist er so der Gamechanger in New York?
Mit Sicherheit waren sie ja in einer Situation, in der sie sich für diesen Trainerwechsel entschieden haben. Heißt, sie mussten was tun. Also er hat mit Sicherheit etwas bewegt. Auf der anderen Seite siehst du, wenn du dir die Statistiken anschaust, dass sie 16 Mal in der Verlängerung gewonnen haben. Das heißt, sie sind enge Spiele gewohnt. Sie wissen, wie man in engen Spielen gewinnt. Sie haben sich ihre Punkte so geholt. Jedes Spiel der New York Islanders, was du dir in den letzten gefühlt 10 Jahren angeschaut hast, war ein enges Spiel. Das ist eine Mannschaft, die einfach nicht weggeht, die nicht aufhört, die sich nie aufgibt. Auch da, wenn du dir die Statistiken anschaust oder allein die Mannschaft anschaust, wird irgendjemand, der sich jetzt nicht so gut auskennt mit der NHL, wird sich sagen, wer sind die Jungs? Barzal, Nelson, wir kennen da überhaupt niemanden in dieser Mannschaft, aber da sind viele, viele qualitativ hochwertige Eishockeyspieler mit dabei, die auch schon über Jahre hinweg ihren Job machen. Sie haben eine der besten vierten Reihen in der ganzen NHL, die gefühlt schon seit 10 Jahren so zusammenspielt mit Zekas, Clutterbuck und Matt Martin, die dafür bekannt sind, dass sie extrem körperbetont spielen. Das ist eine Mannschaft, die immer schon sehr diszipliniert und sehr strukturiertes Eishockey gespielt hat. Und jetzt mit Patrick Roy als Coach kommt dieser emotionale Teil noch mit dazu. der einfach bekannt dafür ist, auch dass er Eishockey lebt, dass er Feuer mit reinbringt. Und wenn er in der Lage ist, diese Emotionen auf seine Mannschaft zu übertragen, dann sind die New York Islanders für mich auch eine Mannschaft, die extrem gefährlich werden könnte. Sie sind auch wieder eine Mannschaft mit Sorokin, mit einem unfassbar guten Torhüter, der über die letzten 3, 4 Jahre hinweg einfach zum Besten gehört, was die NHL zu bieten hat. Und von daher ist es eine Mannschaft, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Ich gehe davon aus, dass das eine sehr enge Serie sein wird. Carolina ist gefühlt seit 3 Jahren immer wieder der Geheimfavorit, die Mannschaft, von der jeder erwartet, dass sie jetzt endlich den nächsten Schritt machen, wo jeder sagt, die haben alles, was du brauchst, um den Stanley Cup zu gewinnen. Sie haben Scoring, sie haben Defensive, sie haben mannschaftliche Geschlossenheit, sie haben einen hervorragenden Trainer mit Rod Brind'Amour, der auch Eishockey lebt an der Bank, der emotional in der Lage ist, die Sachen rüberzubringen. Also wie gesagt, von daher glaube ich, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es eine sehr enge Serie wird. Für mich mit dem Vorteil für die New York Islanders, weil ich weil ich mir Sorgen mache um die Torhüter bei den Carolina Hurricanes. Freddie Anderson ist ein absoluter Top-Torhüter, hat aber nur 16 Spiele gemacht dieses Jahr, weil er wirklich andauernd verletzt ist. Leider für ihn, muss man so sagen. Natürlich hat er von den 16 Spielen 13 gewonnen, was dir zeigt, wie gut er ist. Save Percentage 9,32. Also er ist ein unfassbar guter Torwart. Die Frage ist nur, kann er gesund bleiben? Und wenn er das nicht kann, dann kriegt er, meiner Meinung nach, kriegen die Carolina Hurricanes große Probleme.
Ich bin wirklich gespannt. Ich würde die Serie vom Tipp her sogar sweepen. Ich würde sagen, dass Carolina da durchspaziert. Aber schön, dass da die Meinungen mal so krass auseinandergehen. Ich bin auch wirklich Fan von Rod Brind'Amour. Also wenn man Bilder von ihm sieht, er ist immer noch austrainiert, ist fitter, glaube ich, als jeder Spieler, der für die Hurricanes spielt, mit einem Augenzwinkern gesagt. Und er ist auch ein Trainer, der das als Spieler schon vorgelebt hat. Harter Zwei-Wege-Stürmer. Und wo ich immer das Gefühl habe, die Spieler würden für ihn ja nicht nur Schmerzen erdulden, die würden für ihn sterben wollen. Also
ja, absolut.
Unfassbarer Typ. Und ich glaube, wenn du so einen an der Bande stehen hast und hast eine Mannschaft, die wirklich alles auf dem Eis lassen würde, was sie haben. Sie haben auch die viertbeste Abwehr. Sie haben mit die besten Special Teams, zweitbestes Powerplay, bestes Penalty Killing und auch das Shot Department. Ich habe mir das mal angeschaut. Sie geben die drittmeisten Schüsse ab und bekommen die wenigsten. Also im Endeffekt, dieses Management spricht ja auch für ihren geschlossenen Spielstil. Also mir fehlt bei Carolina vielleicht so ein bisschen der ultimative Superstar, aber als Mannschaft sind die schon ganz, ganz unangenehm zu spielen.
Sie haben, muss man jetzt auch dazu sagen, sie haben an der Trade Deadline natürlich mit Jake Gensel nochmal richtig zugeschlagen. Ja?
Richtig.
Jake Gensel ist ein wirklich ein absoluter Topstar in der Liga, der über Jahre hinweg konstant seine Punkte macht, der ihnen wirklich nochmal dieses, was man immer gesagt hat, dieses ein oder zwei Dinge, die fehlen bei ihnen. Der Jake Gensel bringt die mit dazu. Was Rod Brind'Amour angeht, bin ich zu 100% deiner Meinung. Wenn ich dem zuschaue, dann würde ich am liebsten mich selber umziehen und aufs Eis gehen und sagen, nee, für den will ich auch nochmal spielen. Du merkst, wie sehr ihm seine Spieler am Herzen liegen, wie wichtig das für ihn ist, dass seine Mannschaft gut spielt, wie investiert er ist. Und das ist die Sorte Trainer, die für mich persönlich, die will ich haben, weil du einfach merkst, dass sie mit der Mannschaft leben. Und wie gesagt, es ist alles da, was da sein muss. Aber nochmal, für mich ist die große Frage, kann Frederick Anderson gesund bleiben? Wenn er gesund bleibt und die Regel und jetzt so weiterspielt, wie er die letzten 16 Spiele gemacht hat, dann absolut. Dann kann Carolina aus dem Osten rauskommen, Mitfavorit für den Cup, alles wunderbar. Wenn er es nicht kann, dann sehe ich große Probleme, leider für die Carolina Hurricanes, weil die anderen zwei meiner Meinung nach einfach nicht gut genug sind.
Ja, zeigt auch mal wieder die Wichtigkeit dieser Goalie-Position. Das wird jetzt auch in der nächsten Serie, die wir uns anschauen, glaube ich, sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen auch hochqualitativ. Wir gehen in den Süden, bleiben natürlich in der Eastern Conference und gehen in den Sunshine State. Was für ein Wort. Denn die Florida Panthers treffen dort auf den Tampa Bay Lightning. Und ja, man muss nicht auf die Landkarte schauen, um zu sehen, dass es nicht nur sehr, sehr nah beieinander, sondern beide können sich auch überhaupt nicht ausstehen. Haben sich auch in den Playoffs 2022 zuletzt gesehen, in der zweiten Runde. Damals hat der Lightning die Panthers mit 4-0 gesweept. Das heißt, da ist noch eine Rechnung offen aus Sicht von Florida. Und die große Frage ist, ja, können sie diese Rechnung begleichen? Immerhin Panthers, beste Defensive der Liga, haben die Division, also die Atlantic Division, gewonnen. Und die war durchaus gut besetzt mit Mannschaften eben wie Tampa, Toronto und eben auch Boston. Also da spricht schon auch viel für die Panthers, aber auch hier wieder, Stefan, mit einem großen Aber, denn auf der anderen Seite steht halt eine Mannschaft mit unfassbarer Playoff-Erfahrung.
Also das ist die Serie, ganz klar, auf die ich mich am meisten freue, muss ich ehrlich zugeben, weil ich auch Florida in den letzten paar Wochen intensiver verfolgt habe. Die Florida Panthers spielen ein Eishockey, was mir persönlich einfach unfassbar gut gefällt. Es ist eine Mannschaft, die dir unter die Haut geht, die, wie soll ich denn, ja, es ist ein Podcast, da darf ich eigentlich sagen, was ich will.
Das sind absolut.
Das sind Haufen Arschlöcher auf dem Eis. Muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Angefangen, also ganz vorneweg natürlich mit Tkachuk, der gefühlt nach jedem Wechsel noch was zu sagen hat, dir noch auf die Finger haut, dir noch von hinten einen kleinen Crosscheck gibt. Alle diese Dinge, der natürlich aber auch ja, 90 Punkte macht in 80 Spielen. Sam Reinhardt mit einer sensationellen Saison. 57 Tore gemacht, absoluter Powerplay-Spezialist, Barkov, Verhaeghe, dann haben sie Tarasenko dazu geholt, Sam Bennett ist ein extrem unangenehmes Monster, gegen den zu spielen, weil er wirklich, ja, man muss es so sagen, schmutzig auch spielt und wirklich alles tut, was getan werden muss, um zu gewinnen. Dann hast du mit Ekblad natürlich hinten drin noch am Verteidiger ein absolutes Monster. Nick Cousins, der wahrscheinlich am meistgehassteste Spieler in der ganzen NHL aufgrund seiner Spielweise. Bobrovsky als Torwart, eine Bank. Ich mag die Mannschaft unheimlich gern, weil die meiner Meinung nach Playoff-Eishockey spielt und zwar die ganze Saison über. Von daher freue ich mich unglaublich auf die Serie. Auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich dazu sagen, kommt mit Tampa Bay eine Mannschaft, ja gut, drei Stanley Cup Finals hintereinander, zwei Stanley Cups gewonnen, mit Nikita Kucherov wahrscheinlich den MVP oder absoluten Finalisten für den MVP der Mannschaft oder der Liga. Er ist der fünfte Spieler in der Geschichte mit über 100 Assists in einer Saison. Steven Stamkos hat glaube ich, wieder 40 Tore gemacht dieses Jahr. Victor Hedman, einer der besten Verteidiger. Braden Point. Also das ist, da könnte ich mir einen leichteren Gegner vorstellen, sagen wir es mal so, in der ersten Runde als die Tampa Bay Lightning. Und von daher ist das eine Mannschaft, die, ja, wie soll ich das sagen, hat sie irgendwie vergisst du immer, dass Tampa Bay noch da ist. Die spielen ihre reguläre Saison, alles wunderbar. Ja, spielen gut. Aber keiner hat sie so wirklich auf dem Schirm, um zu sagen, oh, Tampa Bay könnte noch mal, sag ich jetzt, einen Stanley Cup gewinnen oder so. Aber wenn du dir dann die Mannschaft anschaust, wenn du dir die Resultate anschaust und wenn du dir dann auch anschaust mit Vasilevskiy im Tor, was da wirklich auf dich zukommt, dann sagst du, ach du meine Güte, das würde mich nicht überraschen, wenn Tampa Bay auf einmal wieder im Finale steht.
Wie siehst du denn dieses Torwartduell? Wir haben auf Seiten der Panthers mit Sergei Bobrovsky ja einen, der die Mannschaft in der Vorsaison bis ins Stanley Cup Final getragen hat durch seine Paraden und sein Auftreten. Auf der anderen Seite, du hast es eben schon gesagt, drei Stanley Cup Finals, zwei Titel in den letzten Jahren mit Andrei Vasilevskiy. Also das sind schon auch zwei absolute Elite-Goalies. Wie siehst du jetzt nur dieses Torhüter-Duell? Wer wird da Spiele stehen?
Können beide. Wenn du mich jetzt fragst, wen hätte ich lieber im Tor, wenn es um meine Mannschaft geht, sage ich Vasilevskiy. Dann wäre es für mich Andrei Vasilevskiy. Was bei ihm natürlich, was man ein bisschen dazu sagen muss, ist, ich glaube nicht, dass es in den letzten 5 Jahren in der NHL einen Torwart gibt, der mehr Eishockey gespielt hat als Andrei Vasilevskiy mit den drei Stanley Cup Finalen, die dazugekommen sind. ein absoluter Vielspieler. Die Geschichten sind legendär, dass er sich weigert, aus dem Tor zu kommen, wenn der Trainer versucht, ihn rauszuholen, alle diese Dinge. Also wenn er 100% gesund ist und sich auch von seiner Verletzung, die er gehabt hat, erholt hat, dann ist er für mich zum jetzigen Zeitpunkt immer noch der Torwart in der Liga, den ich, wenn es um ein einziges Spiel geht, ins Tor stellen würde. Von daher sehe ich da einen Vorteil bei Tampa Bay und glaube dann im Endeffekt auch, dass er derjenige ist, der in dieser Serie vielleicht am meisten den Ausschlag geben kann. Ich erwarte hier wirklich 7 Spiele, einen Kampf bis aufs Blut. Ich meine, es ist, wie gesagt, ich freue mich unglaublich drauf. Auf der anderen Seite, ich meine, Schau dir Tampa Bay an, Kucherov, Point, Stamkos, Hedman, Brendan Hagel, 26 Tore gemacht. Dann kommt Cirelli dazu, Duclair dazu geholt an der Trade Deadline, der auch hervorragend für sie gespielt hat. Sergachev ist schon wieder auf dem Eis. Ich habe keine Ahnung, ob er nach der schweren Verletzung nochmal zurückkommt, aber er läuft schon wieder Schlittschuh, nachdem er sich Schienen und Wadenbein, glaube ich, gebrochen hat.
Ja, im Februar.
Im Februar gefühlt und der ist schon wieder, der trainiert schon wieder. Also alleine das zeigt ja schon wieder, wie bekloppt Eishockeyspieler eigentlich sind. Aber wie gesagt, das ist die Serie, auf die ich mich am meisten freue, weil ich hier wirklich davon ausgehe, dass es die am härtesten umkämpfte Serie in der ersten Runde wird.
Ja, emotional auf jeden Fall. Ich glaube, die Fans werden da auch unfassbar mitgehen. Es sind auch 2 laute Hallen, wo alles von den Rängen kommen wird, was du dir vorstellen kannst. Und eben auch diese Playoff-Monster. Du hattest es schon gesagt, bei Florida, Tkachuk, Bennett, Verhaeghe auf der anderen Seite, Hagel, Paul, Chanot, Sherry muss ich auch mit dazu nehmen. Also das sind alles so absolute Haudegen. Und das meine ich in dem positiven Sinn. Also das ist wirklich, solche Spieler willst du in den Playoffs einfach haben. Wir reden so viel über die Künstler, die Between the Leg Deeks machen, die wunderbare Tore schießen. Aber ich glaube, gerade in so einer Serie sind es dann auch die Spieler, die unter die Haut gehen. Und wie gesagt, da sehe ich vielleicht Freuda sogar ein bisschen mehr im Vorteil, was diese Spieler angeht. Und nochmal, das ist irgendwie auch so ein Kampf der Systeme. Du hast eine offensiv starke Truppe bei Tampa, 5 beste Offensive, bestes Powerplay mit 5 bestes Penalty Killing, also Special Teams und Offensive, klar bei den Lightning. Und auf der anderen Seite die Panthers mit der besten Defensive, mit diesem zermürbenden Stil unter Paul Morris, Forechecking, klappernde Checks, viele Schüsse auch. Also ich bin da bei dir. Ich glaube auch 7 Spiele. Und dann würde ich die Panthers tatsächlich eine Nasenspitze vorne sehen.
Also für mich komplett offen, was man jetzt bei den 2 Mannschaften noch dazu sagen muss, das darf man auf gar keinen Fall vergessen, für mich 2 der absolut besten Trainer auch in der NHL und das schon über lange, lange Zeit hinweg mit John Cooper und Paul Maurice sind das 2 Trainer, die wirklich alles schon gesehen haben, beide schon unglaublich viel Erfolg gehabt haben, beides Hall of Fame Coaches, ohne Frage für mich und die 2 dann auch in der ersten Runde gegeneinander zu sehen, wie gesagt, ich kann es kaum erwarten.
Euphorie ist hier wirklich genauso, muss ich wirklich sagen, für mich auch eins der heißesten Serien und das heißt was, weil wenn wir nochmal eine weiterschauen, die letzte und 4. in der Eastern Conference, die hat es auch in sich. Wir haben 2 Original Six Teams, die sich da gegenüberstehen. Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs. Da gab es in der Saisonserie einen 4-0 Sweep pro Boston. Also ich muss da ganz ehrlich auch sagen, wenn ich da aufs Line-Up schaue, wäre ich eigentlich klar bei den Maple Leafs. Jetzt kommt aber das große Aber. Toronto gilt ja nicht ohne Grund so ein bisschen als, ja, hartes Wort, aber Playoff-Versager, die es gerne mal sehr früh versemmeln, trotz der guten Namen. Und Boston, die hätte ich vor der Saison überhaupt nicht in die Playoffs getippt. Die sind jetzt 2. geworden in der starken Atlantic Division. Also was ist da los und was traust du den Bruins zu?
Für mich unglaublich schwer einzuschätzen, sage ich da ganz offen, weil ich da bei dir bin. Also haben eine unglaubliche Saison gespielt, letztes Jahr Rekorde aufgestellt, wunderbar, hin und zurück. Und auf einmal hören deine 2 besten Mittelstürmer auf mit Bergeron und Krejci. 2 Spieler, Bergeron, Hall of Famer, einer der besten, der dominantesten 2-Wege-Stürmer der letzten 20 Jahre in der NHL. Und die hören auf einmal auf und du denkst dir, ach du meine Güte, hier fällt jetzt alles zusammen. Top-Mittelstürmer bei den Boston Bruins ist Charlie Coyle. Ich glaube nicht, dass den so viele Leute auf dem Schirm haben, was diese Position angeht. Trotzdem ist es eine Mannschaft, die im Endeffekt, glaube ich, was 100, 109 Punkte geholt hat. Zweiter ist, ohne Probleme in die Playoffs gekommen ist und Sachen gemacht hat, die vor der Saison eigentlich niemand zugetraut hätte. Sie haben, was man halt sagen muss, für mich das beste Torhüter-Duo der Liga mit Swayman und Allmark. Das sind beides Jungs, die unfassbar stark spielen. Was auf der anderen Seite für mich halt immer ein kleines Problem darstellt. Wer geht ins Tor in den Playoffs? Ich bin inzwischen, muss man ganz klar so sagen, ist die NHL, hat sich zu einer Liga entwickelt, du brauchst zwei Torhüter, kein Thema. Die Zeiten eines Marty Brodeur, der 72 von 82 Spielen macht im Jahr, die sind vorbei, das geht nicht mehr. Du brauchst ein Torhüter-Duo, kein Thema. Da haben die Boston Bruins das beste Torhüter-Duo der Liga.
Aber siehst du da wirklich ein Problem, dass es da Streit geben könnte? Ich glaube, es gibt auch kein Torhüter-Duo in der Liga, das sich besser versteht als Swayman und Ullmark.
Ich sehe da keinen Streit drin in dem Sinne. Ich sage aber einfach aufgrund von der Vergangenheit, von den Erfahrungen und alles, die ich halt nun mal, was ich gesehen habe, ich habe noch nie eine Mannschaft oder ich kann mich nicht an einen Stanley Cup-Gewinner erinnern, der mit zwei Torhütern, die sich abgewechselt haben, den Stanley Cup gewonnen hat. Du hast in den Playoffs eine klare Nummer 1. Du brauchst natürlich jemand, der einspringen kann, eine Nummer 2, kein Thema, aber dieses Wechselspiel, was es ja bei den Boston Bruins in der regulären Saison gibt, Swayman mit 44 Spielen, Ullmark mit 40, das habe ich in den Playoffs noch nie gesehen. Ich kenne das, was mache ich denn? Ich gewinne Spiel Nummer 1, Jeremy Swayman fängt die Serie an, gewinnt Spiel Nummer 1, und dann in Spiel Nummer 2 komme ich mit Ullmark. Ich sehe es nicht. Ich habe es noch nie gesehen, dass es funktioniert. Und deshalb lasse ich mich da gerne überraschen und gerne eines anderen belehren. Aber ich habe es einfach in der Vergangenheit noch nie gesehen, dass irgendjemand während den Playoffs ganz normal so weiterwechselt und damit Erfolg hat.
Ich hätte jetzt als Schwachpunkt tatsächlich nicht das Goaltending genannt, sondern die Center Depth, die du auch schon kurz angesprochen hattest. Coyle, Pavel Zacha, das sind so die zwei Nummer 1 Center. Dann hast du noch Geeky und Boquist. Also bricht den Bruins die fehlende Tiefe auf der Mittelstürmerposition am Ende das Genick?
Hätte ich jetzt vor der Saison gesagt. Und verstehe mich nicht falsch, ich sehe das Torhüter-Duo bei den Boston Bruins nicht als Schwachpunkt. Also im Gegenteil, das sehe ich nicht. Aber ich weiß halt nicht, wer spielt. Wer wird die Nummer 1? Oder wechseln sie weiter durch? Das wird man sehen müssen. Diese fehlende Tiefe auf der Mittelstürmerposition ist mit Sicherheit das, was man am Anfang der Saison gedacht hat. Ja gut, das bricht ihnen das Genick. Aber es hat es nicht. Sie haben 109 Punkte geholt. Sie haben 47 Spiele gewonnen. Sie sind wirklich relativ einfach in die Playoffs gekommen. Das ist so ein bisschen Wundertüte, ist jetzt vielleicht falsch, aber da lasse ich mich einfach mal überraschen. Weil du natürlich auch gegen einen Gegner spielst, das ist klar. Das hat man jetzt in den letzten paar Jahren wirklich natürlich auch so mitbekommen. Nee, die Toronto Maple Leafs sind eine Mannschaft, da wartet eigentlich nur jeder drauf, dass sie in den Playoffs wieder versagen. Das ist ja schon fast so ein Witz, wenn die nach gefühlt 25 Jahren endlich mal eine Serie gewinnen, dann jubelt ja schon jeder so, als hätten sie den Stanley Cup gewonnen. Und sie haben natürlich auch eine Mannschaft mit Matthews, Nylander, Marner, Tavares, Riley. Das sind fünf der absoluten Topstars in der Liga, die da in einer Mannschaft spielen. Und mit Sicherheit auch die bestbezahltesten, die wenn du die fünf zusammennimmst, mit Sicherheit die höchstbezahltesten fünf Spieler in einer Mannschaft auf einem Haufen. Und Toronto ist halt nun mal das mit zusammen mit Montreal, das Mekka des Eishockeys in Kanada. Das ist wie Religion dort. Und der Druck auf dieser Mannschaft ist so unfassbar hoch. Und den machen sie sich natürlich auch selber aufgrund ihrer Leistungen in der regulären Saison. Und wenn diese Mannschaft einmal ins Rollen kommt und diese imaginäre Hürde, erste Runde Boston Bruins schafft, dann weiß man nicht, was passieren kann mit dieser Mannschaft, weil Qualität ist natürlich da, da brauchen wir nicht reden. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ihre Torhüter gut genug sind, um den Stanley Cup zu gewinnen. Samsonov, Wall, Jones, du weißt nicht, wer gesund ist, du weißt nicht, wer im Endeffekt die wirkliche Nummer 1 ist. Das ist eine Serie, die ist absolut offen, kann jeder gewinnen, aber ich sehe weder die Toronto Maple Leafs noch die Boston Bruins als eine Mannschaft, die ernsthaft um den Stanley Cup mitreden kann.
Okay, krasse Aussage. Ich sehe es ähnlich, also Torhüterposition definitiv der Schwachpunkt. Bei den Maple Leafs, auch Samsonov war ja mal kurzfristig in die AHL beordert worden, also nur so viel dazu. Also da gibt es Probleme überhaupt auch in der Defensive, die hat nur Rang 21, Penalty Killing Rang 22, also das ist alles sogar unterdurchschnittlich und die Formschwäche wollen wir auch nicht vergessen, sie haben jetzt in der regulären Saison die letzten 4 Spiele allesamt verloren, dazu kommen noch Verletzungen, Muzzin und Klingberg, 2 Verteidiger, die nicht spielen können. Für mich hat die einzige Frage wirklich bei dieser Wundertüte Maple Leafs, können sie vorne nicht doch so viele Tore schießen, dass alles andere im Endeffekt dann nichts mehr ausmacht? Also eine Offensivmacht sind sie. Zweitbeste Offensive, 200 Tore bei 5 gegen 5. Das ist der Bestwert in diesem Jahr. Und allen voran die Tormaschine Austin Matthews, der an der 70-Tore-Marke gekratzt hat. Also 69 sind es geworden. Er ist Top-Torjäger. Sie haben jetzt auch ihr Hidden Game nochmal auf ein neues Niveau gehoben. Im Sommer auch Spieler dazu geholt, die unter die Haut gehen können mit Max Domi, mit Tyler Bertuzzi. Also ich bin, weiß ich nicht, ich bin mir so sicher nicht, ob sie nicht doch vielleicht, ja, alle überraschen könnten und vielleicht doch dieses Versager-Image ablegen können. Wie ist es für dich? Schlägt Defensive, Offensive, wie man so schön sagt?
Ich glaube, das ist halt in den Playoffs immer die große Frage. Sie haben von allen Mannschaften im Osten, die in die Playoffs gekommen sind, die zweitmeisten Gegentore bekommen mit 263. Sie sind formschwach, kommen sie jetzt in diese Playoffs, wie du gerade gesagt hast, sie haben die letzten 4 Spiele verloren. Wie gesagt, ich sehe es nicht. Für mich ist es eine Mannschaft, die nicht für Playoffs gebaut ist. Sie versuchen es immer wieder mit Leuten wie Max Domi, mit Bertuzzi, diese Härte, diesen Grit, dieses, wie wir sagen immer, Sandpapier dazu zu holen, was du in den Playoffs brauchst, aber für mich fehlt ihnen das vor allem in der Defensive, fehlt mir so ein bisschen die Härte. Ich halte die Toronto Maple Leafs für eine Mannschaft, gegen die es nicht, muss ich jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter ausholen und erklären, es ist nicht besonders schwer, gegen die Toronto Maple Leafs zu spielen, im Sinne von, ja, es ist schwer, weil die Qualität mit Matthews, mit Marner und so natürlich sehr, sehr hoch ist, aber es tut nicht weh. Die spielen nicht besonders hart, sie spielen nicht besonders intensiv. Wenn du dich vors Tor stellst bei den Toronto Maple Leafs, dann ist das was anderes, als wenn du dich gegen die New York Rangers mit Jacob Trouba vors Tor stellst. Und da fehlt mir so ein bisschen dieses Sandpapier, diese Härte, was du brauchst in den Playoffs. Und da deshalb glaube ich einfach nicht daran, dass die Toronto Maple Leafs eine Mannschaft sind, die erste Runde vielleicht, okay, gut, aber ich sehe sie vor allem im Osten, ich sehe sie einfach nicht aus diesen 8 Mannschaften, sind sie für mich nicht die Mannschaft, die aus dem Osten rauskommt.
Und zumal die Boston Bruins ja auch noch mit einem Spieler wie David Pastrnak kommen, der auch 110 Punkte gemacht hat, das kommt erschwerend natürlich da auch noch dazu. Also ich wäre auch dabei zu sagen, dass da wahrscheinlich Boston die Nase vorne haben wird. Stefan, lass uns in den Westen rüberschauen. Auch da gibt's einige spannende Serien. Starten würde ich auch da mit der besten Mannschaft der Western Conference. Das sind die Dallas Stars. Und die treffen gegen keinen geringeren als auf den amtierenden Stanley Cup Champion, auf die Vegas Golden Knights. Und auch hier interessant, alle Spiele in der regulären Saison haben die Golden Knights gewonnen. Mhm. Wenn du mich jetzt aber fragst, würde ich sagen, Dallas ist für mich turmhoher Favorit sogar in dem Duell.
Turmhoch würde ich nicht sagen, weil das ist für mich auch so eine Serie wieder, warum die erste Runde der NHL Playoffs einfach was Besonderes ist, weil du auf dem Papier hast du die Vegas Golden Knights, die kommen rein, Wildcard, ja, in dem Sinne vielleicht sind sie gerade noch so, sage ich jetzt mal, in die Playoffs gerutscht, wenn du das so sehen möchtest. Aber im Endeffekt haben sie auch 98 Punkte gemacht, sind Stanley Cup, amtierender Stanley Cup-Sieger, kriegen mit Michael Stone ihren Kapitän zurück, der sich von der Verletzung erholt hat, haben an der Trade Deadline Thomas Hurdle und Noah Hennefin dazu geholt, kennen sich aus in den Playoffs, haben letztes Jahr den Stanley Cup gewonnen. Von daher ist das für mich eine Serie, die wieder komplett ausgeglichen ist. Dallas, was es natürlich ist für mich, muss ich da ganz ehrlich sagen, das sind für mich zwei der fünf besten Mannschaften in der Liga. Dallas hat die ganze Saison über hinweg unfassbar konstantes, gutes Eishockey gespielt, hat mit Spielern wie Seguin und Jamie Benn unglaublich viel Erfahrung. Hat aber mit Jason Robertson, Pavelski und Roope Hintz für mich eine der besten Reihen in der ganzen Liga. Hat mit Jake Oettinger einen Torwart, der wirklich zu den Besten gehört, was die Liga zu bieten hat. Spielen unglaublich diszipliniert, in der Tiefe unglaublich gut besetzt. Matt Duchene wieder eine hervorragende Saison gespielt, obwohl er schon ein bisschen älter ist. Haben junge Spieler wie Wyatt Johnson, die dazukommen. Ist eine Serie, die ist für mich wirklich komplett offen. Keine Ahnung, wer die gewinnen wird. Auf der anderen Seite glaube ich, Dallas kommt in die Playoffs, haben 8 ihrer letzten 10 Spiele gewonnen. Die Vegas Golden Knights haben in den letzten paar Spielen, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt. Ich weiß es nicht. Da gehe ich von einer sehr engen, sehr langen Serie aus und wer die dann im Endeffekt gewinnt, kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Also ich habe gerade, weil es mich so sehr interessiert hat und da zwei eigentliche Schwergewichte im Westen stehen, wie du so schön sagst, ja wirklich mal in die Tiefe gebohrt, wenn man so möchte. Und genau diese Center Depth, also diese Tiefe auf der Mittelstürmerposition, sehe ich tatsächlich bei keinem Team so stark wie bei den Dallas Stars. Hintz, Duchene, Johnson, Steele in der vierten Reihe. Dann hast du ja immer noch Spieler, die auf dem Flügel spielen, aber eigentlich auch in der Mitte das genauso gut können, wie Seguin, wie Marchment zum Beispiel, der für mich auch eines dieser Playoff-Monster einfach auch ist. Das ist für mich schon brutal. Dazu eine physisch starke Defensive und Jake Oettinger. Also für mich, der flog lang unterm Radar in diesem Jahr. Für mich trotzdem einer der besten Torhüter der Liga und insbesondere in den letzten Tagen und Wochen mit aufsteigender Form. Für mich kann er tatsächlich zum Playoff-Monster auch werden.
Absolut, aber auf der anderen Seite schaue ich mir jetzt die Vegas Golden Knights an. Jack Eichel, William Carlson, Chandler Stephenson und dann noch kommt Thomas Hertl mit dazu. Und das sind ihre Mittelstürmer. Also, wie gesagt, was die Besetzungen angeht, sind diese zwei Mannschaften sich unglaublich ähnlich, sind unglaublich eng miteinander. Du hast letztes Jahr gesehen mit Aiden Hill, Logan Thompson, Aiden Hill, zwei Torhüter, die du eigentlich nicht auf dem Schirm hattest, aber sie
Null,
haben
ja, das
trotzdem den
stimmt.
Stanley Cup gewonnen. Von daher sage ich jetzt auch, ja gut, Aiden Hill ist Stanley Cup-Sieger. Was hat der hat Sachen schon gemacht, die kann Jake Oettinger nicht vorweisen. Also von daher, wie gesagt, auf dem Papier für mich eine unfassbar enge Serie, und auch vom Gefühl her eine Serie, wo ich nicht weiß, in welche Richtung es geht.
Ich glaube, da ist für mich der Unterschied. Ich gebe dir recht, auf dem Papier 100% Zustimmung von meiner Seite. Ich glaube aber, dass tatsächlich diese lange Verletztenliste, die sich ja wirklich durchzieht durch die Saison von Vegas, wie ein roter Faden, dass ihnen das auf die Füße fallen kann. Also, wenn du dir anschaust, Kapitän Mark Stone lang gefehlt, Jack Eichel Spiele verpasst, William Carlson, Shea Theodore, Pietrangelo Martinez, ganz, ganz große Strecken der Saison verpasst, Stevenson, auch Hertl, den du angesprochen hattest, der hat ja kürzlich erst sein Comeback gegeben. Der hat ein halbes Jahr gefehlt bei den San Jose Sharks, als er noch gespielt hat. Ich bin mir da eben einfach nicht sicher, ist es ein Vorteil? Sie haben ja da auch wieder so einen Cap-Space-Trick angewandt, dass sie eigentlich jetzt weit über dem Cap sind, weil eben Spieler erst zurückkommen, nachdem die Playoffs gestartet sind, mit Mark Stone beispielsweise. Oder ist es nicht eigentlich ein krasser Nachteil, weil du kannst dich nicht einspielen und du kennst das selber, wenn du von der Verletzung kommst, bist du nicht bei 100%. Du bist nicht da, wo du warst. Hast du die Chemie mit deinen Teamkollegen? Also das war für mich so der Punkt, warum ich auch jetzt so provokativ gesagt habe, für mich ist Dallas klar vorne, weil ich glaube, dass ihnen diese Verletzten-Misere genau jetzt auf den Fuß fallen wird und dass dieser Cap-Space-Trick kein Vorteil ist.
Das wird man sehen. Mein Mark Stone, das war mein, der hatte, glaube ich, dem ist, glaube ich, die Milz gerissen oder so. Also, das ist jetzt keine Verletzung, von der man mal so einfach zurückkommt. Man muss mal einfach abwarten. Ich gebe dir da völlig recht, dass sich das negativ auswirken kann auf sie, indem die Jungs einfach nicht zu 100% fit sind, indem du einfach sagst, okay, gut, sie brauchen zu lange, um sich wieder einzuspielen. Was die Chemie angeht, mache ich mir keine großen Sorgen. Es sind die NHL-Playoffs. Da findest du deine Chemie relativ schnell. Pietrangelo, man weiß noch gar nicht, ob er überhaupt für die erste Runde fit wird. Das sind alles so Sachen, die gegen die Vegas Golden Knights sprechen. Auf der anderen Seite kann es sein, so wie es halt in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen Verein öfter schon mal der Fall war, jetzt sind alle topfit und sind ausgeruht, haben weniger Spiele in den Knochen und auf einmal sind sie für die letzten zwei Monate des Jahres topfit. Wenn ich jetzt Tampa Bay nehme vor ein paar Jahren, Nikita Kucherov hat kein einziges reguläres Saisonspiel gemacht, kommt zu den Playoffs zurück und ist Topscorer in den Playoffs und die Tampa Bay Lightning gewinnen den Stanley Cup. Also das ist so, das sind Dinge, damals Peter Forsberg vor Jahren noch war damals genauso. Hat glaube ich, die ganze reguläre Saison nicht gespielt und war dann Topscorer in den Playoffs und Avalanche sind Stanley Cup-Sieger. Also von daher, wie sich das dann, das werden wir abwarten müssen. Deine Punkte sind absolut valide. Das kann in die Hose gehen. Auf der anderen Seite haben wir es halt schon andersrum gesehen und es kann sich zum großen Vorteil auswirken.
Dann würde ich sagen, lass uns weiterschauen. Ich finde es wirklich stark, dass wir da nicht einer Meinung sind. Bin auch gespannt, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Freuen uns natürlich auf die Kommentare auch. Lass uns auf die nächste Serie schauen. Auf dem Papier auch da eigentlich eine klare Sache. Ich glaube, jeder, der da nicht mal etwas tiefer blickt, sagt sofort, wer da gewinnt. Es sind die Winnipeg Jets gegen die Colorado Avalanche. Und auch da bin ich mir nicht sicher. Gleich vorneweg eine Zahl. In der Saisonserie gab es einen Sweep zugunsten der Winnipeg Jets. Und da waren zwei Kantersiege dabei. 6-2 und 7-0. Also teilweise deutlich für Winnipeg. Und ich frage mich schon so ein bisschen, auch wieder aus so einem verletzungsbedingten Hintergrund unter anderem, erlebt die Avalanche jetzt in Winnipeg ihren Whiteout?
Puh, schwer zu sagen. Ich meine, wenn du die zwei Mannschaften miteinander vergleichst, sind sie nach 82 Spielen gerade mal 3 Punkte voneinander getrennt. Sicherlich wieder auf dem Papier spielen die Topstars in Colorado, brauchen wir nicht reden. Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar sind 3 Spieler, die absolut zum Besten gehören, was die Liga zu bieten hat. Auf der anderen Seite ist Winnipeg in der Lage, mit mannschaftlicher Ausgeglichenheit bessere Resultate zu erzielen, sage ich jetzt mal, als Colorado, weil sie 3 mehr Punkte geholt haben. Sie haben natürlich auch viel Qualität mit Connor und vor allem im Tor mit Hellebuck, für mich den wahrscheinlich besten Torhüter der Liga. Andere Sache ist, sie gehen mit 8 Siegen aus ihren letzten 10 Spielen in diese Playoffs. Colorado hat ein bisschen Probleme gehabt in den letzten paar Spielen. Das wird wirklich eng werden. Ich glaube aber im Endeffekt, dass sich Colorados Qualität durchsetzen wird. Nathan MacKinnon ist ein Spieler, der ist, wie soll ich das sagen, das ist schon fast ungesund, wie getrieben dieser Mann ist. Der duldet, muss man wirklich so sagen, der duldet nichts anderes außer gewinnen und der überlässt auch nichts dem Zufall. Jede Minute seines Tages ist geplant und darauf ausgerichtet, Erfolg zu haben. Und es ist unglaublich, es macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen, wie er auch seine Mannschaftskollegen antreibt, wie er versucht, ein Spiel an sich zu reißen, diese Intensität, die er hat in jedem Wechsel, in dem er aufs Eis geht, die ist unfassbar. Und ich glaube, dass im Endeffekt sich diese Qualität, die Colorado hat, vor allem mit ihm vorneweg in dieser Serie durchsetzen wird.
Ja, Nathan MacKinnon für mich, ich muss es wirklich so sagen, für mich der beste Spieler in dieser Liga. Ich weiß, es gibt viele Superstars. Auf Edmonton werden wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber ich finde gerade aufgrund dieses Pakets, auch was du gesagt hast, wie er als Mensch ist, als Person auch wenn du mit ihm sprichst, ist für mich McKinnon momentan der Beste. Ich muss das einfach sagen. 140 Punkte in diesem Jahr, über 50 Tore geschossen, 51 waren es dann am Ende. Wahnsinnstyp. Also ich bin echt gespannt auf Nathan McKinnon. Jetzt kommt aber mein großes Aber. Das, was gegen die Avalanche spricht in dieser Serie, dachte ich, ist eigentlich nicht zu viel. Meine Liste ist dann doch relativ lang geworden. Center Depth, einmal mehr, mein Lieblingswort heute. Casey Mittelstadt, der aus Buffalo gekommen ist, sich auch gut eingefügt hat, muss man sagen. Ross Colton, Jakob Trenin, habe ich schon besser gesehen. Goalie auch, unter 90% Fangquote bei Alexander Georgiev. Der Kapitän ist nach wie vor verletzt. Der wird wohl auch nicht mehr zurückkommen mit Gabriel Landeskog. Komplette Saison schon ausgefallen, Knorpeltransplantation gehabt, eine Verletzung, die ich selbst schon hatte. Da, also ich würde nicht Playoffs spielen wollen, sage ich ganz ehrlich. Und mit Bo Byram haben sie noch einen offensivstarken Verteidiger verloren in diesem Trade mit Mittelstadt an die Buffalo Sabres. Und für mich ist diese Mängelliste dann doch ein Stück weit zu lang, um gegen so eine tief besetzte Mannschaft, die wirklich aus drei Reihen sehr, sehr gut scored, wie die Winnipeg Jets, bestehen zu können. Siehst du das anders?
Ja, ich bin da ein bisschen anders. Ich glaube, sie haben mit Sean Walker noch einen hervorragenden rechtschießenden Verteidiger dazugeholt an der Trade Deadline, der ihnen auch in den Playoffs weiterhelfen kann. Sie haben Erfahrung, sind viele Spieler dabei, die schon sehr viel Erfolg gehabt haben mit dieser Mannschaft. Casey Mittelstadt ist mit Sicherheit so ein Spieler, wo du dir sagen musst, okay, gut, kann er diese Rolle, diese ihm angedachte Rolle des Second Line Center wirklich gut genug erfüllen? Aber auf der anderen Seite ist dieses Trio McKinnon, Rantanen, Makar für mich einfach zu stark für die Winnipeg Jets, glaube ich. Ja. Ob es dann reicht, in zwei Monaten Playoffs durchzukommen, den Stanley Cup zu gewinnen, das weiß ich nicht. Vor allem auch, wie du gesagt hast, Georgiev hat vor allem in den letzten paar Spielen extreme Probleme gehabt im Tor für Colorado. Aber in der ersten Runde, vielleicht auch noch in der zweiten Runde, wenn sie körperlich noch fit sind, ist das Trio McKinnon, Rantanen, Makar einfach zu gut. Und deshalb werden sie sich durchsetzen.
Für mich der X-Faktor ist Connor Hellebuck. Also kann er wirklich die beste Offensive der National Hockey League stoppen mit der Colorado Avalanche. Und wir müssen natürlich für alle Zuhörer aus der Schweiz auch nochmal über Nino Niederreiter sprechen. Er ist für mich einer dieser vielen Stürmer, die Winnipeg hat, die kaum abfallen voneinander. Also die sind da wirklich sehr, sehr breit und dicht aufgestellt. Connor, Scheifele, die beiden Topscorer. Dann hast du aber Villardi, Ehlers, Monahan, Toffoli. Die letzten beiden haben sie ja neu dazugeholt. Lowry, Appleton, Iafallo, Perfetti. Also die Liste ist wirklich lang. Und eben Niederreiter auch. Wie siehst du seine Saison? Wie siehst du ihn auch als Spieler? Für mich ein ganz, ganz unangenehmer Spieler, Nido Niederreiter, weil er eben so komplett auch ist. Er kann alles.
Ja, und auch eigentlich gebaut für die Playoffs, um ganz ehrlich zu sein. Groß, kräftig, kann Schlittschuh laufen, kann scoren, kann aber auch körperlich dagegen halten. Wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die Nikolai Ehlers haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, der auch wieder eine gute Saison gespielt hat. Monahan war ein hervorragender Spieler, den sie sich dazugeholt haben am Ende mit und Toffoli auch noch dazu. Also es ist schon eine Mannschaft, die vor der du Respekt haben musst. Josh Morrissey, Top-Verteidiger, der noch dazukommt. Und wenn du dann halt Spieler wie Nino Niederreiter oder auch Gabriel Vallardi hast, die, sag ich jetzt mal, in der zweiten Welle noch kommen, über die du vielleicht nicht sprichst, dann werden sie schon extrem gefährlich. Das ist ja immer das in den Playoffs, du brauchst ja Leute, wenn du wirklich gewinnen willst, die keiner mehr oder weniger auf dem Schirm hat, die dann aber mal so eine Serie an sich reißen. Und da ist Nino Niederreiter natürlich schon ein Typ für, der sowas machen kann, der dann mal in so einer Serie 5, 6 Spiele lang oder so wirklich auch dominieren kann und Dinge macht, die man vielleicht nicht vorher auf dem Schirm hat. Da muss man schon aufpassen drauf. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ein Spieler bei Colorado, der jetzt zurückgekommen ist, über den man überhaupt noch nicht gesprochen hat, der eigentlich der Prototyp ist für die Playoffs, ist Valery Nichushkin, der ja auch eine längere Pause gemacht hat dieses Jahr, der jetzt aber wieder fit ist und deshalb, wie gesagt, nochmal Niederreiter hin oder her, im Endeffekt sehe ich Colorado vorne in dieser Serie.
Ich würde ganz knapp auf Winnipeg tippen, ganz genau, um ehrlich zu sein, eben genau aus den Gründen, die ich genannt hatte, aber ich sage auch, es wird ein enges Höschen. Wir schauen auf die letzten beiden Serien, die noch übrig bleiben, bleiben auch da im Schweizer Kontext. Es gibt nämlich ein Schweizer Duell bei Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators. Für mich, Stefan, das Duell zweier Überraschungsmannschaften. Also ich hätte vor der Saison Nashville überhaupt nicht in die Playoffs getippt und auch Vancouver Canucks hat sich, wenn ich zurück überlege, vor dem Beginn ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, die haben aber die Pacific Division gewonnen, also zwei Überraschungsteams, wie geht das aus?
Puh, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe dir da völlig recht, dass das zwei Mannschaften sind, denen ich diesen Erfolg vor der Saison eigentlich nicht zugetraut hatte, vor allem Vancouver war für mich eine Mannschaft, die ich eigentlich eher auf dem absteigenden Ast gesehen habe. Und sie haben einen ganz entscheidenden Wechsel vorgenommen letztes Jahr, und das ist Rick Tocchet. Und Rick Tocchet hat ganz offensichtlich als Trainer einen Weg gefunden, diese Mannschaft so einzustellen, so aufzubauen, so zu motivieren, dass sie eine Wahnsinnssaison gespielt haben. Und wenn du dir jetzt anschaust, sie haben mit Elias Lindholm nochmal einen hervorragenden Center dazugeholt von Calgary während der Saison, der zwar ja ein bisschen Probleme gehabt hat nach dem Wechsel auch, aber seine Qualität ist, glaube ich, die brauchen wir nicht groß diskutieren. Und sie haben natürlich mit JT Miller, Quinn Hughes und Elias Patterson ein Trio auch alle. Mit Patterson 90 Punkte oder 89 Punkte, JT Miller über 100 Punkte, Quinn Hughes als Verteidiger 92 Punkte. Sie sind eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Sie spielen extrem gut, auch im eigenen Drittel. Thatcher Demko, wenn gesund, ein absoluter Top-Torhüter. Das ist eine Mannschaft, die gefährlich ist und vor allem auch die ganz offensichtlich dieses Selbstvertrauen, was ein Rick Tocchet als Trainer auch ausstrahlt, das haben sie übernommen. Also sie sind eine Mannschaft, die mit Sicherheit sehr gefährlich wird. Auf der anderen Seite hast du mit Nashville eine Mannschaft, die für mich eine hochinteressante Geschichte. Das sind so Kleinigkeiten wieder innerhalb so einer Saison, wo sich einfach auch ab und zu mal zeigt, was so alles dazugehört. Sie sind für mich persönlich mein Geheimfavorit ist falsch, aber sie sind für mich eine Mannschaft, ich möchte gerne, dass sie gut tun, weil ich persönlich mit Barry Trotz und Andrew Burnett zwei Leute habe, die da zuständig sind, die ich kenne, die ich als Freunde betrachten würde, die auch unglaublich gute Arbeit gemacht haben, wieder, um diese Mannschaft dahin zu bringen, wo sie ist. Und die Geschichte, die ich erzählen will, die Nashville Predators hatten eine Auswärtsfahrt vor sich nach Las Vegas. Und sie haben sich dann als Mannschaft Tickets gekauft für ein U2-Konzert in Las Vegas. Und haben aber, glaube ich, die genaue Statistik kenne ich jetzt nicht, aber sie haben relativ viele Spiele vor diesem Konzert hintereinander verloren. Und vor allem das letzte Spiel vor diesem Konzert haben sie auf eine Art und Weise verloren, die den Verantwortlichen überhaupt nicht gefallen hat. Und so, dass Barry Trotz und Andrew Burnett sich entschieden haben, diese Reise abzusagen. Wir haben gesagt, okay, pass auf, so nicht. Wenn wir so spielen, gibt es kein U2-Konzert und ihr könnt euch das klatschen. Nach dieser Entscheidung, und das muss man einfach klar so sagen, die natürlich auch komplett in die Hose gehen kann, haben die Nashville Predators, glaube ich, 16 Spiele in Folge gewonnen. Und haben sich so für die Playoffs qualifiziert, etabliert, dass sie da reingekommen sind und alles. Also es hat gezeigt, dass diese Mannschaft absolut verstanden hat, worum es geht. Dass sie auch an einem wirklich entscheidenden Punkt der Saison mehr oder weniger für sich die Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, nee, klar, Eishockey ist nun mal, kommt zuerst, wir müssen bestimmte Dinge erst tun, bevor wir andere Sachen machen können, und deshalb ist es eine Mannschaft, die auf dem absoluten Hoch jetzt auch in die Playoffs geht. Und sie haben ja natürlich auch Spieler, das darf man jetzt auch nicht vergessen, mit Forsberg und Josi, zwei Superstars in der Liga, und dann mit Ryan O'Reilly in der zweiten Welle, einen, der immerhin schon Playoff-MVP war und Stanley Cup gewonnen hat. Und sie haben für mich auch mit eine der besten vierten Reihen, mit Sherwood, McCarron muss ich schauen, wer die vierte Reihe noch da ist, glaube ich, Jankowski, genau, diese drei Spieler zusammen spielen in der vierten Reihe, unglaublich wichtiges Eishockey, geben den anderen Jungs, den Top-Leuten immer viel Zeit, sich zu erholen und sind auch auf dem Scoreboard eine vierte Reihe, die so ein Spiel mal an sich reißen kann. Also wird eine intensive Serie, klar, auf dem Papier sehe ich den Vorteil bei Vancouver, aber das wäre so eine Serie, wäre nicht überrascht, wenn sich da Nashville durchsetzen könnte.
Zumal Josi für mich einer der besten Verteidiger in dieser Liga ist. Also was er abreißt, wie er die Mannschaft auch als Kapitän trägt. 23 Tore, 62 Assists, 85 Scorerpunkte als Verteidiger. Er ist auch der torgefährlichste NHL-Verteidiger. Und das trotz Kollegen wie Cale Makar und wie Quinn Hughes, der übrigens auf der anderen Seite ja auch spielt. Und das Einzige, was ich mir nicht erkläre, deswegen ist es gerade so wertvoll, Stefan, dass du solche Geschichten eben erzählst, weil die, glaube ich, über die Mannschaft einfach auch sehr viel aussagen. Denn von den Statistiken finde ich nicht eine einzige Zahl, die für die Nashville Predators spricht. Also es müssen diese Soft Skills sein, Teamgeist, Balance, dass sie eben schwer einzuschätzen sind, dass ja vielleicht auch ihr Spielstil mit diesem offensiven Verteidigern, die viel rotieren, die pinchen, die mit nach vorne gehen und den Gegner so mit stressen. Aber irgendwas ist es, was Nashville sehr, sehr gefährlich macht, weil die Tiefe im Sturm kann es irgendwie nicht sein, also für mich zumindest nicht, wie gesagt, und auch die Abhängigkeit von den Superstars wie Forsberg so ein bisschen. Also ich bin echt gespannt auf diese Nashville Predators, das muss ich wirklich sagen, und sehr, sehr viele erwarten auch, dass wenn eine Mannschaft einen überraschenden Erstrunden-Win einfährt, dann sind es die Nashville Predators. Also ich bin gespannt. Über Josi haben wir schon kurz gesprochen. Lass uns auch über Pio Sutter noch sprechen. Würde mich deine Meinung zu den beiden Schweizern auch noch interessieren. Josi, wie gesagt, für mich einer der absoluten Top-Verteidiger in der Liga, auch Norris-Trophy-Kandidat. Und Sutter, der spielt immerhin, auch das hätte ich nie gedacht vor der Saison, in der Top-6-Rolle beim besten Team in der Pacific Division.
Ja, Silber Josi braucht man eigentlich nicht mehr so viel sagen. Seit für mich gefühlt seit 10 Jahren einer der 5 besten Verteidiger in der NHL. Er ist ein Superstar auf seiner Position. Er ist ein Leader, er ist Kapitän, er geht vorne weg. Ich meine, die Zahlen alleine an sich dieses Jahr 23 Tore als Verteidiger, 85 Punkte. Da spricht alles für sich. Der wird auch mit Sicherheit Finalist für die Norris Trophy werden. Gerechtfertigterweise. Pius Suter ist so ein Spieler, den du nicht wirklich auf dem Schirm hast, der aber einfach, wie soll ich das, der kann alles machen für dich. Der kann in der Top 6 Reihe für, oder Position für dich spielen, weil er Spieler um sich herum hervorragend ergänzt, weil er sie besser macht, indem er die Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht wirklich herausstechen, die dem regulären Fan, jetzt sage ich vielleicht nicht wirklich auffallen, die macht er. Wenn seine Außenstürmer vorchecken, nach vorne rennen, vielleicht auf der einen Seite mal ein bisschen auch, wie man sagt immer so schön, bescheißen auf die offensive Seite hin, dann bleibt Pio Suter hinten, dann deckt Pio Suter das hinten ab. Er ist die Sorte Spieler, der sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit nicht unbedingt auffällt, den aber jeder gerne in seinen Reihen haben will, weil er die Kleinigkeiten richtig macht und deshalb auch seine Zahlen sind nicht so schlecht dieses Jahr, 30 Punkte gemacht in 67 Spielen, also von daher ist er schon ein sehr wertvoller Spieler für die Vancouver Canucks.
Also wird eine offene Serie, glaube ich, obwohl zumindest von den Punkten her beide Mannschaften weit auseinanderstehen. Hinzu kommt Vancouver Canucks, die Saisonserie mit 3-0 gewonnen und was auch in den Playoffs entscheidend sein kann, sie starten sehr, sehr gut. Mhm. Vancouver mit plus 36 in Sachen Tordifferenz im ersten Drittel, da ist keine Mannschaft besser. Eine Serie haben wir noch, Stefan, und ich glaube vor allen Dingen die Fans aus Deutschland erwarten keine sehnlicher. Denn der einzige Deutsche, der sich für die Stanley Cup Playoffs 2024 qualifiziert hat, ist da mit dabei. Edmonton Oilers gegen die Los Angeles Kings mit Leon Dreisaitl. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die sich alle Oilers-Fans in Deutschland und auch sonst auf der Welt stellen, ist Edmonton bereit für den Titel?
Ja, ohne Frage. Sind sie bereit. Sie haben Sie haben den besten Spieler der Welt in ihren Reihen. Da bin ich anderer Meinung als du. Für mich ist Connor McDavid das absolute Nonplusultra, was Eishockey angeht. Sie haben für mich mit Leon Dreiseitel einen Top-5-Spieler in der NHL. Also ich sehe ihn absolut, vor allem wenn man die letzten 5, 6 Jahre anschaut, führt da für mich kein Weg dran vorbei zu sagen, Leon Dreiseitel ist einer der besten 5 Spieler der Welt. Dann haben sie mit Zach Hyman einen Spieler, der dieses Jahr halt einfach mal 54 Tore gemacht hat in 80 Spielen. Das ist auch nicht so einfach. Evan Bouchard als Verteidiger, als offensiver Verteidiger hat über einen Punkt pro Spiel gemacht dieses Jahr. Und dann kommen Leute dazu wie Ryan Nugent-Hopkins, Adam Henrik, Evander Kane, Matthias Ekholm. Was Edmonton dieses Jahr gemacht hat, im Gegensatz zu vielleicht noch der Vergangenheit, ist, sie haben an der Tiefe gearbeitet. Sie haben an ihrem Secondary Scoring gearbeitet. Sie haben mit Corey Perry einen extrem erfahrenen Mann dazugeholt, der wirklich schon alles gesehen hat in der Liga, der dir in so einer langen Playoff-Serie dann auch wirklich helfen kann. Und die Spieler wie Ryan McLeod, wie Warren Fogle, Derek Ryan, die kommen, die werden im Endeffekt den Unterschied ausmachen für die Edmonton Oilers in den Playoffs. Connor McDavid und Leon Dreiseitel machen das, was sie immer machen. Sie dominieren Spiele. Sie können aber nicht 60 Minuten auf dem Eis stehen. Und da muss halt mehr kommen von dem Rest der Edmonton Oilers. Und da, glaube ich, haben die Edmonton Oilers dieses Jahr sehr viel richtig gemacht, haben sehr viele gute Leute mit dazugeholt, haben Leuten Zeit gegeben, sich zu entwickeln, auch vom Alter her. Und für mich ist alles da, was man braucht, um den Stanley Cup zu gewinnen. Und sind für mich absoluter Favorit, einfach deshalb, weil sie Connor McDavid in den Reihen haben. Er ist nochmal für mich das absolute Nonplusultra, was Eishockey angeht. Und glaube, das wird er dieses Jahr auch zeigen.
Viel Bauchschmerzen haben ja immer die Defensive und das Goaltending bereitet in Edmonton. Das hat ihnen eigentlich Jahr für Jahr irgendwie, ja, das Genick gebrochen, aber selbst da 2,88 Gegentore pro Spiel, das ist der 10. beste Wert. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, dass die Abwehr nicht mehr funktioniert. Und auch beim Goaltending war ich sehr überrascht. Stuart Skinner, der ja viel Kritik hatte ernten müssen, steht bei 90,5% Fangquote. Auch das ist durchaus sehenswert, würde ich sagen, zumal ja Edmonton einen sehr offensiven Stil auch eben pflegt, haben die 4. beste Offensive, geben die 3. meisten Torschüsse selber ab. Ist vielleicht genau dieser Game-Changer für die Oilers dieses Jahr, dass sie diese 3 Baustellen, Secondary Scoring, Goaltending und Defensive abgestellt haben?
Absolut, absolut. Und Stuart Skinner, bei allen Statistiken, die du für einen Torwart aufrufen kannst, ist die allerwichtigste Statistik beim Torwart für mich immer Siege und Niederlagen. Und er hat 36 Spiele gewonnen und 16 verloren. Und das ist einfach das, was im Endeffekt das Wichtigste ist. Wenn du sicherlich hole ich jetzt unfassbar weit aus, das ist 30, 40 Jahre her, aber Grant Fuhr, legendärer Torhüter der Edmonton Oilers zu ihrer besten Zeit, hat immer gesagt, es ist egal, wie viele Saves ich mache, solange ich den letzten mache. Das war im Endeffekt, ist das, was beim Torwart wirklich drauf ankommt. Wenn, mir ist es völlig wurscht, ob ich 6-5 oder 2-1 gewinne. Wenn der Torwart im Endeffekt den letzten Save macht, der mir dazu hilft, ein Spiel zu gewinnen, dann ist das, was wichtig ist. Und da sehe ich Stuart Skinner so ein bisschen in dieser Position. Wenn er nicht die besten Werte hat oder Statistiken hat, was die Torhüter in den Playoffs angeht, ist es egal, solange er halt eben den einen entscheidenden Save macht. Und nochmal, die NHL ist unglaublich ausgeglichen, vor allem im Westen dieses Jahr. Für mich die 3 besten Mannschaften kommen für mich aus dem Westen dieses Jahr. Wird es unglaublich schwer, aber ich bin halt einfach auch Eishockey-Fan in dem Sinne und ich will sehen, wie ein Spieler wie Connor McDavid und Leon Dreiseitel ihre Karrieren dann auch krönen mit einem Stanley Cup-Sieg. Connor McDavid, wie gesagt, der hat jetzt 100 Assists in einer Saison, letztes Jahr über 60 Tore gemacht. Er macht im Endeffekt, was er will da draußen. Und ich will jetzt auch in den Playoffs sehen, dass er das macht und will sehen, dass er einen Stanley Cup gewinnt. Und für Leon Dreiseitel natürlich auch, für uns als deutsche Eishockey-Fans. Leon Dreiseitel ist der beste deutsche Eishockey-Spieler, den wir je gehabt haben. Da führt ihn, glaube ich, inzwischen halt auch kein Weg mehr dran vorbei. Wir hatten noch nie einen Spieler, der so dominant ist, der über so einen langen Zeitraum hinweg auch auf diesem Level eigentlich Spiele dominieren kann, der jetzt zum fünften Mal, glaube ich, über 100 Punkte in der NHL gemacht hat. Wir haben viele gute Eishockeyspieler gehabt in unserer Vergangenheit in Deutschland, aber noch nie so einen wie Leon Dreiseitel. Und wenn er jetzt seine bisherige Karriere auch noch mit dem Stanley Cup krönen kann, dann wäre das, glaube ich, für Eishockey Deutschland eine Riesensache.
Und ich glaube, deswegen sind da auch geschlossen die Daumen gedrückt für Leon Dreiseitel und für die Edmonton Oilers. Zach Hyman, auch so eine Personalie, das hatte, glaube ich, auch keiner auf dem Schirm. Power Forward, der ist vorm Tor nicht wegzukriegen, macht 54 Hütten dieses Jahr. Also unfassbar, was er auch geleistet hat. Da gibt es ja auch ein paar, die dann kritisieren und sagen, ja, aber der trifft ja nur vorm Tor. Ich finde gerade, das ist eine Stärke, dass du in der Liga wie in der NHL, wo du ja in jeder Szene gefühlt 10 Crosschecks in den Rücken bekommst, wo dich einfach mal 100 Kilo Riesen versuchen wegzuschieben, gerade da gefährlich bist mit diesen 54 Toren. Also ich glaube, da haben die Oilers nochmal einen richtigen Joker in der Hinterhand. Die einzige Frage, die sich jetzt aufdrängt, was haben die Los Angeles Kings, um da was entgegensetzen zu können? Ich würde allen voran sagen, eine sehr, sehr gute Defensive. Lassen die viertwenigsten Gegentore zu, haben die drittwenigsten Gegentore pro Spiel kassiert und das zweitbeste Penalty-Killing. Dazu noch ein gutes Goaltending mit 91,3% bei Cam Talbot. Also es ist wahrscheinlich, wenn dann die Defensive, also Edmonton stoppen und vorne hoffen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so die, da prallen zwei Welten aufeinander, sage ich jetzt schon mal. Die LA Kings, das hört sich jetzt brutal negativ an, so will ich das eigentlich, so meine ich das nicht, aber die LA Kings spielen langweiliges Eishockey. Die LA Kings sind keine Mannschaft, die aggressiv vorcheckt, die so ein bisschen in diese alte Schule New Jersey Devils Mitte der 90er Jahre zurückfällt, die diesen sogenannten Trap spielen in der neutralen Zone, die Mannschaften eigentlich lieber auf sich zukommen lassen und sie versuchen dann auszukontern. Das ist ihr Weg, so spielen sie Eishockey, damit haben sie Erfolg. Sie sind eine extrem große Mannschaft, körperlich starke Mannschaft, die vor allem in der Mitte mit Kopitar, mit Philipp Deneau, vor allem eben auch defensiv sehr gut besetzt ist. Das sind zwei der absoluten Top-Defensivstürmer, die jedes Jahr für die Selke Trophy nominiert werden könnten, die es dann auch verstehen, dir Zeit und Raum wegzunehmen und die es dann Leuten wie Dreiseitel und McDavid unglaublich schwer machen werden. Ein Riesenunterschied für mich wird ausmachen, dass du das beste Powerplay der Liga auf eines der besten Unterzahlspiele treffen wird. Und die Frage ist, wie sieht es bei 5 gegen 5 aus? Können die LA Kings bei 5 gegen 5 gegen die Edmonton Oilers mithalten? Ich glaube es nicht. Ich gehe davon aus, dass das eine Serie wird, die relativ einfach ist immer falsch gesagt, aber die relativ klar für die Edmonton Oilers ausgehen wird. Will ich auch. Ich will Edmonton sehen, dass sie Erfolg haben, auch für Leon Dreiseitel. Und von deshalb glaube ich, wird das eine relativ klare Angelegenheit.
Ich glaube schon auch, dass es klar wird, aber wenn wir in die Historie schauen, und da müssen wir gar nicht so weit zurückblättern, letztes Jahr die Playoffs 2-4, beide haben sich da auch in der ersten Runde getroffen, genauso wie 2022, also das Jahr davor, da war es eine 7-Spiele-Serie, 3-4, also das heißt, die Kings haben schon gezeigt, dass sie es eng machen können. Wie gesagt, durch das, was die Oilers jetzt über den Sommer und in dieser Saison geschafft haben, insbesondere auch unter Chris Knobloch, den neuen Trainer, schaut es vielleicht auch wieder ein bisschen anders aus. Last but not least, Stefan, lass uns noch über den Schweizer Flügelflitzer sprechen, über Kevin Fiala. Er ist auch so ein Spieler für mich, der den Unterschied machen kann, der unfassbaren Speed mitbringt und der immerhin 73 Scorer-Punkte dieses Jahr zusammengebracht hat. Er ist so ein Spieler, der bringt die PS aufs Eis und deswegen immer gefährlich. Genau eigentlich für den LA-Stil, oder? Hinten sicher sein und vorne dann kontern und Tore machen.
Ja, er passt wirklich perfekt in dieses System der LA Kings, weil er, wie gesagt, mit seiner Geschwindigkeit dieses Transition-Eishockey, was wir dieses von Defensive auf Offensive umzuschalten. Das kann er mit seiner Geschwindigkeit natürlich extrem gut. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist wieder falsch gesagt, aber wo ich glaube, dass es schwer werden könnte für ihn, ist die Physis. Einfach Playoff jeden zweiten Tag, diesen Kampf. Er ist nicht der Größte. Er hat auch Verletzungsprobleme gehabt in der Vergangenheit. Dieses Jahr war alles super, er hat alle Spiele gemacht. Aber die Physis könnte für ihn zum Problem werden. Vor allem, wenn er jedes Mal gegen die Top-Verteidigerpärchen der Edmonton Oilers spielen muss. Nochmal, man darf nicht unterschätzen, Drew Doughty, Anze Kopitar, Deneau, da sind Leute dabei mit unglaublich viel Erfahrung in L.A. Du hast so ein bisschen eine Wildcard mit Pierre-Luc Dubois, der für mich eine Katastrophensaison gespielt hat. Ein Spieler ist, von dem du immer mehr erwartest. Ein Spieler, der einen Riesenvertrag unterschrieben hat vor der Saison, für den unglaublich viel eingetauscht worden ist im Trade mit den Winnipeg Jets und der die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt hat in L.A. Man hört raus, dass sie sehr, sehr unzufrieden sind mit ihm. Auf der anderen Seite, wer weiß, was in den Playoffs passiert. Er ist ein Spieler mit unglaublich viel Talent, er ist groß, er ist kräftig und er ist ein Spieler, der eine sehr gute Playoff-Serie, braucht jetzt, um zu zeigen, dass es kein Fehler war, sich so weit für ihn aus dem Fenster zu lehnen, so viel abzugeben und ihn dann zu einem so lukrativen, langen Vertrag zu unterschreiben. Also da bin ich gespannt auf das, was er in den Playoffs leisten wird.
Es wird so oder so unfassbar spannend und ich glaube, wir alle werden sehr genau und sehr, sehr gerne hinschauen, denn die Stanley Cup Playoffs 2024 sind about to begin, stehen unmittelbar bevor. Ich hoffe, ihr seid gut eingestellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. 1:30, Stefan, ich würde sagen, wir haben es ein wenig übertrieben, aber ganz ehrlich, es ist einfach der geilste Sport und es ist die geilste Zeit des Jahres. Da kann man auch mal etwas überziehen, um es mal so zu sagen. Hat riesig viel Spaß gemacht, das war nicht nur ein Schlagschuss, das waren gleich mehrere Schlagschüsse heute, unter anderem auch von Stefan Ustorf. Hier vielen lieben Dank dafür, Stefan. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben, melden uns wieder nach der ersten Runde, vor der zweiten Playoff-Runde, dann mit Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von nhl.com.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Stefan, dir auch herzlichen Dank und ich sage Servus, macht's gut.
Ich danke dir auch, Ruppe, und ich freue mich bis zum nächsten Mal.